komen nog welke? Ja. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, Gott hat euch gesegnet. Als ich das letzte Mal hier war, waren es nur die Hälfte. Aber heute sind das so viele. Aber schön, liebe Kinder, dass ihr heute Morgen auch da seid, dass ihr zum Gottesdienst gekommen seid. Das ist so schön, euch zu sehen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen heute Nacht, habt gut gefrühstückt, ja? Stimmt, ja? Okay. Gut, ich erzähle euch eine Geschichte. Also, die Geschichte von Emily und Jonathan. Gibt es eine Emily hier? Oder? Ach so, okay, gut. Auch Jonathan? Nein. Schon, der ist heute leider nicht da. Na gut, ja. Emily, kannst du ihm das am nächsten Sabbat erzählen oder anrufen, erzählen, diese Geschichte? Also Emily und Jonathan haben Ferien und sie fahren zu Oma in ein Dorf. Und sie verbringen dort ihre Ferien und es geht ihnen gut, bis eines Tages Folgendes passiert ist. Die Oma hatte nämlich Gänse. Ja? Habt schon Gänse gesehen? Ja? Auf dem Bild oder? Ja? Hast du gesehen?
Das ist bei mir in erster Klasse.
Ach so. Eine Gans?
Aha, und auch Hühner.
Auch Hühner, meine Güte. Aha.
Bei mir ist es auch in der ersten Klasse und Hühner.
Ja? Also so eine richtige Gans schon so gesehen, ja? Ach, ihr seid beide in der einen Klasse. Oh, super, ja. Habt ihr auch schon so eine Erfahrung mit einer Gans gemacht, die auf einmal euch gesehen hat und dann macht sie so einen langen, langen, langen Hals, ja, und rennt los und dann macht sie so. Ha? Habt ihr schon so eine Erfahrung gemacht? Nein? Na gut. Also, Jonathan ist im Garten. Er spielt dort. Und auf einmal kommt so eine Gans gerannt, ja. Sie hat ihn gesehen, macht. Ja, und Jonathan ist erschrocken. Warte mal, ich rede erst. Ja. Und Jonathan ist erschrocken und er weiß nicht, was er jetzt machen soll. Und da lag ein Spaten. Er nahm den Spaten und hat den Spaten auf diese Gans geworfen. Und der Spaten traf genau den Hals und die Gans machte Kack. Oh, da ist er noch mehr erschrocken. Was mache ich jetzt? Der nahm an den Spaten und hat die Gans beerdigt. Am Abend dann sagte die Oma: Emily, du wirst heute das Geschirr abwaschen. Gut, sagte Emily. Und dann kam sie zu Jonathan und sagte, du wirst das Geschirr abwaschen. Und Jonathan sagt, wieso ich? Die Oma hat gesagt, du wirst das Geschirr abwaschen. Nein, du hast heute die Gans getötet, deswegen wirst du das Geschirr abwaschen. Und naja, was konnte Jonathan machen? Er hat das Geschirr abgewaschen. Am nächsten Morgen sagte die Oma, Emily, du wirst heute Morgen auch das Geschirr abwaschen. Die Oma geht in ihr Zimmer und die Emily sagt, Jonathan, wer hat die Gans getötet, der wird auch das Geschirr abwaschen. Und so musste er das Geschirr abwaschen. 3 Tage. Am Morgen, mittags und abends. Und dann hat er es nicht mehr ausgehalten, ist er zur Oma gegangen und hat der Oma alles erzählt. Und Oma sagte zu ihm, ich weiß, aber nicht, macht nichts, ist nicht so schlimm. Gut, dass du gekommen bist, gut, dass du mir das alles erzählt hast. Und am nächsten Morgen sagte Emily, Jonathan, wer wird das Geschirr abwaschen? Wer die Gans getötet hat. Nein, heute mache ich nichts. Ich gehe zur Oma, ich erzähle ihr das. Kannst du gehen? Ich habe ihr schon alles erzählt. Und dann war alles vorbei. Und Emily konnte nichts mehr machen, konnte nichts mehr erreichen. Deswegen, liebe Kinder, wenn irgendwas passiert ist, wenn ihr irgendwas gemacht habt, irgendwas gesagt habt, egal, geht zu Mama, geht zu Papa, zu Oma, zu Opa und erzählt ihnen das gleich und dann wird euch keiner erpressen. Ja? Gut, macht ihr das? Verspricht ihr? Da müsst ihr kein Geschirr abwaschen, genau, ja. Dann, okay, Dankeschön, jetzt dürft ihr zu euren Eltern gehen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute hier zu sein und ich gebe zu, ja, ich war schon lange nicht hier. Das hat seine Gründe. Und das Erste, was mir heute Morgen gesagt wurde, ich soll doch öfters kommen. Nickst du auch? Ja. Ja, in dieser Zeit habe ich festgestellt, ihr habt euch irgendwie verändert. Also einmal stelle ich fest, Andreas und Jenny, die einmal versprochen haben, nur zusammen zu sein, nichts anderes, wir wollen heiraten, damit wir zusammen sind, und heute haben sie schon ein Kind. Also das hatten sie nicht versprochen, ja. Also da ist schon eine Veränderung, hat stattgefunden. Und dann sind wir nicht älter geworden in dieser Zeit, sondern wir sind reifer geworden, oder? Gehe ich mal davon aus. Nun, einiges hat sich bei euch nicht verändert. Da sind immer noch Geschwister, die lieben so gerne im Flur zu stehen. Wahrscheinlich wird dort eine bessere Predigt gehalten. Gehe ich mal davon aus, ja. Deswegen werde ich nächstes Mal von dort die Predigt halten. Also, ich nehme einfach das Mikro, stelle mich dorthin und werde von dort die Predigt halten. Einmal machen wir das ein bisschen anders, ja. Geht doch auch, ja. Schön, dass wir Gäste aus Hamburg haben. Ja. Herzliche Grüße an meinen Kollegen Dennis. Ja. Schön, ja, dass die Schwiegertochter da ist. Ja, das ist fantastisch. Ja. Liebe Gemeinde, ihr habt schon vielleicht so einen Satz gehört: Wenn wir eilend nichts machen, nichts unternehmen, dann wird das zu spät sein. Und wir haben schon einiges in unserem Leben unternommen, als Gemeinde oder auch als Einzelne. Und dann kommen welche und sagen, wenn wir das oder jenes nicht verändern, dann werden vielleicht Menschen die Gemeinde verlassen oder der moderne Mensch kommt nicht in die Gemeinde. Und dann kommen welche und sagen, wir müssen unsere Gottesdienste verändern, wir müssen andere Lieder singen, wir müssen dies und jenes verändern. Und wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir an Bedeutsamkeit als Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon gehört habt, ich habe sowas schon immer wieder hören müssen. Und immer wieder, wenn jemand kommt und sagt, wir müssen was verändern, dann heißt das, es ist schon so dramatisch, es ist schon so dringend und es ist schon 5:05 und wenn wir jetzt nichts machen, dann wird es ganz, ganz schlimm sein. Ich sage euch ehrlich, ich möchte auch, dass sich einiges verändert in meinem Leben, im Leben der Gemeinde. Und ich habe auch so manche Ideen und ich habe meine Vorstellungen und möchte, dass sie sich erfüllen, schnell erfüllen. Aber leider ist das manchmal so, das ist immer so ein Prozess und dieser Prozess dauert sehr langsam, bis einiges in Bewegung kommt und bis sich einiges verändert. Und ich möchte auch Veränderung erleben, eine geistliche Veränderung erleben. Und heute Nacht gab es so eine kleine Veränderung. Ich bin wach geworden, ich weiß nicht, ich glaube, es war 2:30. Und auf einmal kommt so der Gedanke, heute am Sabbat nach Bielefeld musst du fahren und du wirst nicht die Predigt halten, die du vorbereitet hast, sondern du musst eine andere Predigt halten. Und ich sagte, nein, Gott, sowas bloß nicht. Also was heißt das jetzt? Und der Heilige Geist, er ist manchmal auch sehr stur und sagt, nein, du wirst heute diese Predigt halten. Ich weiß nicht warum, ich habe mich dann ergeben und habe gesagt, na gut Gott, wenn du das so willst, dann mache ich das. Also ich weiß nicht, was im Nachhinein passieren würde, aber ich habe mich darauf eingelassen und bin gespannt, was daraus der Heilige Geist machen wird. Nun, eine Frage. Stellt euch vor, liebe Gemeinde, es hat eine Veränderung stattgefunden, so von heute auf morgen. Also stellt euch vor, heute Gottesdienst, ihr geht alle nach Hause, am nächsten Sabbat kommt ihr alle wieder zum Gottesdienst und auf einmal ist der Gottesdienst, der Ablauf und alles ist ganz anders. Wie wird es euch gehen? Wie werdet ihr reagieren? Werdet ihr glücklich sein? Brauchen wir viel Neues? Oder ist uns wichtig die Vergangenheit? Was ist uns wichtig? Es gibt Menschen, es gibt Geschwister, die sagen, wir müssen in die Vergangenheit zurück. Wir müssen zu unseren Wurzeln. So wie die Adventpioniere gelebt haben, so müssen wir heute leben. So sagen manche. Amen. Ja. Gut. Aber wir müssen nicht vergessen, liebe Schwester, dass die Adventpioniere auch Schweinefleisch gegessen haben. Wollen wir dahin? Also wir merken, es hat eine Veränderung stattgefunden. Und wenn in einer Gemeinde, in einer weltweiten Gemeinde, in eurer Gemeinde eine Veränderung stattfindet, wie findet sie statt? Und darüber wollen wir heute sprechen, nachdenken und ich lade euch ein, Apostelgeschichte 10 aufzuschlagen. Es ist ein langes Kapitel, eine lange Geschichte. Ich werde die Geschichte nicht ganz lesen, aber einige Texte werde ich schon lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 10. Und ich beginne ab Vers 6 und zuerst erzähle ich, dass es im Hause des Cornelius stattgefunden hat, ein gottesfürchtiger Mann. Er betete, da kam ein Engel und sagte, er soll Petrus rufen. Und dann sagt er ihm auch, wo er ist. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und dann in Vers 11. Petrus ist hungrig und er geht auf das Dach und hat eine Vision. Und in dieser Vision sah er den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen und an 4 Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Und in diesem Tuch sah er verschiedene Tiere und eine Stimme, die ihm sagte, eine Stimme Gottes, die ihm sagte, er soll aufstehen, er soll die Tiere schlachten und soll essen. Und Petrus sagte, habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nie machen. Und dann lesen wir in Vers 17, als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Haus Simons und standen an der Tür. Und dann in Vers 19, während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Und so ist er, hat sie eingeladen und ist mit ihnen dann nach Caesarea gegangen und wir lesen im Vers 28, was da passiert ist. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Vers 29, darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Und dann predigt er, und während er predigt, kommt der Heilige Geist auf diese Menschen und sie wollen sich taufen lassen und er tauft sie. Und das lesen wir dann am Ende dieser Geschichte. Was ist in dieser Geschichte passiert? Wie haben Veränderungen stattgefunden? Veränderungen in einer Gemeinde. Veränderungen, die, wenn wir sie lesen, ich glaube, die Bedeutung nicht wahrnehmen, was da eigentlich passiert ist in diesem Augenblick. Weil damals die Gemeinde in Jerusalem dachte, die Gemeinde, die Christen sind nur für die Juden da und das ist unsere Gemeinde und hier müssen wir bleiben und hier sollen wir predigen und wollen auch nicht weitergehen. So haben sie gedacht. Sie haben gedacht, das Wort Gottes gilt nur für die Juden, nicht für die Heiden, nicht für die anderen. Und deswegen haben die sich nur auf sich konzentriert und wollten nicht weitergehen. Aber dann kam doch diese Geschichte, dieser Eingriff Gottes, sage ich mal, in die Geschichte der Gemeinde. Und wenn das nicht passiert wäre, wenn Gott nicht zu Cornelius gekommen wäre, wenn Gott nicht zu Petrus gekommen wäre und Petrus nicht zu Cornelius gegangen wäre, dann wären wir heute wahrscheinlich nicht hier. Deswegen hat diese Geschichte eine unheimlich große Bedeutung für das ganze Christentum. Und wenn das nicht passiert wäre, wäre das Evangelium nicht zu den Heiden gekommen und die Heiden wären dann nicht in die Gemeinde gekommen und hätten sich dann auch nicht taufen lassen. Weil die Juden nach Jahre 70, nachdem also Jerusalem zerstört worden ist, nachdem der Staat Israel aufgehört hat zu existieren und sie alle wurden zerstreut, hätten vielleicht so einige jüdisch-christlichen Gruppen das irgendwie noch überlebt, aber nicht mehr. Und deswegen, wir merken hier, wenn eine Veränderung stattfindet in einer Gemeinde, dann wird sie nicht von Menschen eingeleitet, sie wird von Gott eingeleitet. Ich denke, das ist nicht neu. Und wenn wir jetzt unsere Adventgemeinde nehmen oder unsere Freikirche der siebenten Tags Adventisten, dann müssen wir auch sagen, dass verschiedene Veränderungen auch bei uns stattgefunden haben, weltweit oder auch lokal, wie hier zum Beispiel in Bielefeld. Früher haben wir manche Dinge anders verstanden, anders erklärt, anders gepredigt, als wir das heute machen. Früher haben wir gepredigt, dass der Mensch etwas tun soll, um gerettet zu werden. Und heute predigen wir, dass Gott uns gerettet hat, durch sein Opfer, durch sein Blut. Wir sind gerettete Menschen, das predigen wir. Und früher, das habe ich schon gesagt, haben die Adventpioniere auch Schweinefleisch gegessen. Und Ellen White hat einmal geschrieben, wir sollen nicht von heute auf morgen das verändern. Heute predigen wir das ganz anders. Und früher in der Adventgemeinde hat man gesagt, Orgel in der Adventgemeinde zu spielen, ist eine Sünde. Ja, manche lachen, aber das ist eine Tatsache. Heute lachen wir darüber und sagen, wie konnten wir sowas predigen? Oder früher haben wir gesagt, eine Kerze in der Gemeinde anzuzünden, ist sowas wie katholisch. Aber wenn wir den gesunden Menschenverstand einschalten, dann sagen wir, es bringt Licht, es ist ein Symbol und im Heiligtum brannte sowieso das Licht. Also, und wenn ich jetzt von meiner meinen Erfahrungen erzähle, dann kann ich sagen, also als Kind war der Donnerstag für mich ein grausamer Tag. Und ihr werdet fragen, wieso? Ja, weil ich am Donnerstag Wasser holen musste, ich musste Feuer machen, ich musste das Wasser zum Kochen bringen, also das Feuer hat das gemacht, ja, damit dann so etwa 18 Uhr, wenn der Vater von der Arbeit kam, alle so der Reihe nach gebadet wurden. Eine riesengroße Wanne, ja, so. Und dann ging es los, ja, Vater, Mutter, dann meine Schwester, dann zum Schluss kam ich, ja, so. Ja, ich war immer benachteiligt, ja. Es gab nicht so viel Wasser, ja, also von daher, naja, und heute sage ich, gut, das war so eine Zeit. Man hat das nicht am Freitag gemacht. Man hat das versucht zu vermeiden. Ja. Heute, am Sabbatmorgen, unter die Dusche zu gehen, dauert vielleicht 5 Minuten, du bist sauber, es ist angenehm und so weiter. Also, das ist doch ganz, ganz anders. Und wir merken, das ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Das war so ein Prozess. Und Gott sei Dank, dass dieser Prozess auch stattgefunden hat. Aber wie müssen die Veränderungen stattfinden in der Gemeinde oder in meinem Leben? Wie soll das passieren? Wie hat das Gott gemacht? Welche Veränderungen oder wie hat er die Veränderungen eingeleitet? Also, das Erste, was auffällt, der Engel sagt, dieser Petrus, wo ist dieser Petrus? Er ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Ist das ein Zufall? Nein, das ist kein Zufall. Ein Gerber durfte nur am Meer wohnen. Er musste nur außerhalb der Stadt oder außerhalb des Dorfes wohnen, weil sein Beruf so etwas Sündhaftes gewesen war, so hat man damals das gedeutet. Deswegen durfte er nicht unter den Menschen leben, er durfte außerhalb leben, am Meer leben, also und so weiter. Aber Petrus, interessant ist, Petrus geht zu ihm, obwohl dieser Mensch sündhaft ist, obwohl bei diesem Menschen keiner eingegangen ist oder rausgegangen ist, also. Und Petrus geht aber zu so einem Menschen. Warum geht er dahin? Weil er bei Jesus gelernt hat, dass Jesus mit allen Menschen kommuniziert hat. Jesus zu allen Menschen gegangen ist. Das hat Petrus verstanden. Deswegen ist er zu allen Menschen gegangen. Und zu einem Sünder wie dieser Simon Gerber. Das lesen wir. Also das hat... Da lesen wir schon von einer Veränderung und die kam ja auch bei Petrus nicht von heute auf morgen. Also irgendwie in seinem Denken hat sich da schon was verändert. Und da hat nicht der Heilige Geist ihm gesagt oder er hat keine Stimme gehört, du darfst jetzt zu Simon gehen. Das hat Petrus nicht so erlebt. Er ist einfach dahin gegangen, weil er das bei Jesus gelernt hat. Aber dann lesen wir weiter. Das ist für Petrus so ein, sage ich mal, ein Grundsatz geworden. Ich bin grundsätzlich offen für alle Menschen. Das war so bei ihm ein Grundsatz. Aber zu einem Heiden zu gehen, weil der Gerber, er war ja ein Jude, aber zu einem Heiden zu gehen, das war für ihn schon eine ganz große Herausforderung. Und nun, was passiert? Passiert Folgendes, dass Petrus auch so eine Vision bekommt und in dieser Vision, das ist echt eine komische Vision, ja, also sag ich mal jetzt, denn da sind verschiedene Tiere der Erde, Vögel des Himmels, ja, und dann kommt so eine Stimme vom Himmel, steh auf, Petrus, schlachte und iss, ja, und dann das dreimal wiederholt sich das und Petrus muss nachdenken, Petrus muss überlegen, was ist jetzt passiert, warum muss ich das jetzt machen, und in diesem Augenblick klopft jemand an die Tür und der Heilige Geist sagt, jetzt geh hin, jetzt hab keine Angst und höre mal zu, was die Leute dir sagen. Also ihr merkt, Petrus ist zu einer gewissen Grenze gegangen, zum Simon Gerber zu gehen. Das hat er schon gemacht. Aber den nächsten Schritt zu machen, konnte er nicht, von seinem Denken her. Er war blockiert in seinem Denken. Und da musste Gott eingreifen. Er hat ihm sogar eine Vision geschickt. Er hat die Vision noch nicht verstanden. Er konnte sie noch nicht deuten, noch nicht bis zu diesem Augenblick. Und er konnte das noch nicht einordnen, dass jetzt diese Menschen Gott auch geschickt hat. Das konnte er noch nicht einordnen. Und natürlich, also den Gedanken zuzulassen, dass ich einen Heiden taufen würde, das war bei Petrus völlig ausgeschlossen. Aber er geht zu dem Heiden. Er geht nach Caesarea. Und was ist da passiert? Es ist Folgendes passiert. Habt ihr gemerkt, dass es nicht sprunghaft passiert ist? Dass es nicht auf einmal von einem Blick auf den anderen passiert ist, sondern es war ein Prozess. Zuerst geht Petrus zu Simon Gerber. Dauerte 3,5 Jahre, bis er von Jesus das gelernt hat. Jetzt, wo er bei ihm ist, weiß er noch nicht, dass er den nächsten Schritt machen muss. Und dann kommt Gott und führt ihn. Nicht blitzartig, sondern Schritt für Schritt. Nicht alles ist klar. Du stehst manchmal im Nebel, du stehst im Dunkel und du weißt nicht, was du machen sollst. Und dann kommt so eine Vision und dann merkst du die Situation, die Umstände verändern sich auch und das spielt auch eine Rolle. Und wenn Gott heute uns führt, wenn er dich führt, dann ist das wichtig, dass wir als Gemeinde einfach die Augen öffnen, dann ist das wichtig, dass ich meine Augen öffne und schaue und sehe, wohin führt mich Gott, was will Gott von mir. Und so macht es auch Petrus. Und er nimmt mit sich, und wir lesen hier in Vers 23, er nimmt mit sich noch einige Brüder. Er geht da nicht alleine hin. Vielleicht hat er Angst. Und ich denke mal, diese Brüder, das waren keine besonderen Freunde. Oder die haben nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen und haben gesagt, ja natürlich Petrus, wir warten schon lange, bis du uns einladen würdest, damit wir zu den Heiden gehen. Ich glaube nicht, dass diese so gedacht haben. Und ich glaube auch nicht, dass sie gerne mit ihm gegangen sind. Aber sie waren Gemeindeglieder und Petrus hat ihnen alles erzählt. Er hat ihnen das alles dargestellt und ich denke, sie waren skeptisch, aber weil die Tatsachen derart überwältigt waren, dann sagten sie, okay, wir gehen hin, aber wir gehen erstmal hin. Und so nahm Petrus diese Brüder mit sich. Das war natürlich gut, das war ein Risiko, aber er hat das nicht alleine gemacht. Er sucht einen Rat, er erzählt. So geschieht Veränderung. Veränderung geschieht, indem wir unsere Erfahrungen erzählen. Vielleicht auch das Kommen Gottes oder die Stimme Gottes, die wir gehört haben, wie auch immer, einfach den anderen erzählen und einen Rat holen. Das ist auch wichtig. Und Petrus geht jetzt nach Caesarea. Und er ist jetzt da in diesem Haus und er stellt, Entschuldigung, wenn ich das sage, eine blöde Frage. Ihr werdet sagen, wie, warum. Ja, er ist jetzt da und er stellt die Frage, ja, was habt ihr mich gerufen? Ist doch ein Apostel. Hat Jesus nicht gesagt, ich sende euch in die ganze Welt, ihr sollt das Evangelium predigen? Also, jeder von uns hätte sich gefreut, wenn er eingeladen würde und hätte gesagt, ich bin da und jetzt predige ich. Aber Petrus stellt nicht. Oder freut sich nicht. Er stellt einfach erstmal diese Frage. Und so merken wir, er kommt dahin und er predigt. Und dann kommt der Heilige Geist auf diese Menschen und er tauft diese Menschen. Das sind so kleine Schritte, die Petrus gegangen ist. Erstmal ist er bei Simon Gerber. Dann sieht er eine Vision. Dann erzählt er das den Brüdern. Dann gehen sie zusammen hin. Dann stellt er die Frage. Dann predigt er. Und erst dann kommt der Heilige Geist auf diese Menschen und erst dann kommt die Taufe. Und nun stelle ich die Frage, woher kommt die Veränderung? Woher kommen die Veränderungen? Ich sage mal das im Plural. Woher kommen sie? Wo ist der entscheidende Augenblick in der ganzen Geschichte, in den ganzen Veränderungen? Wo beginnt die Veränderung? Bei Petrus? Ist das so? Oder vielleicht bei Cornelius, weil er zu Gott betet? Oder weil die beiden eine Botschaft von Gott bekommen haben? Also ihr merkt, die Veränderung kommt nicht einseitig. Die kommt nicht nur von Petrus. Die kommt auch nicht nur von Cornelius. Sie kommt aus verschiedenen Perspektiven. Und so müssen wir das auch verstehen. Wir stellen fest, dass diese Veränderung stattgefunden hat, weil Gott das Ganze schon geleitet hat, schon früher angefangen hat zu leiten, bei Cornelius, bei Petrus, bei anderen Menschen. Er hatte sie schon vorher vorbereitet. Und deswegen, wir sagen, Gott hat alles im Griff, aber woher die Veränderung überhaupt kommt, können wir hier so einfach nicht feststellen. Sie kommt von allen Seiten, es sind viele Schritte, es sind viele Menschen, die an dieser Veränderung teilnehmen, vielleicht bewusst, vielleicht auch unbewusst, und jeder hat einen Teil an dieser Veränderung. Jeder macht etwas, jeder bringt sich ein. Was lernen wir, wenn wir über diese Geschichte nachdenken? Was sagt uns diese Geschichte? Wenn Gott eine Veränderung einleitet, dann, und wir haben es verstanden und haben es begriffen, dann sollen wir das auch tun. Dann sollen wir mutig vorangehen und sollen diese Veränderung auch durchführen. Denn wenn Gott diese Veränderung einleitet oder eine Veränderung einleitet, dann wird er uns auch Schritte zeigen, die wir gehen sollen. Oder wenn das in deinem persönlichen Leben ist, dann wird Gott das dir auch zeigen. Und wenn wir einen Schritt gemacht haben, dann müssen wir überlegen, was ist der nächste Schritt? Und wenn wir den zweiten Schritt gemacht haben, dann müssen wir überlegen, was ist der dritte Schritt? Und nicht sprunghaft alles machen, sondern wir müssen auch da behutsam umgehen. Ich kann euch eins sagen, große Entscheidungen werden nicht plötzlich und auf einmal getroffen. Die großen Entscheidungen werden durch kleine Schritte vorbereitet. Kleine Schritte sind ganz wichtig. Und wenn jeder etwas macht, dann leistet er seinen Beitrag an den Veränderungen, die stattfinden. Es sind in eurer Gemeinde viele Schritte gemacht worden. Hundert von Schritten oder tausende Schritten. Und natürlich gab es auch Fehler. Das ist keine Frage. Aber diese Veränderungen, die bei euch stattgefunden haben, die sind nicht von heute auf morgen gekommen. Das war ein Prozess und die Veränderung, die Gott macht, die macht er nicht spekulativ. Dass es auffällt, das passiert meistens so, dass man überhaupt nichts merkt. Aber es geschieht nicht sprunghaft. Und Petrus wusste nicht, was der nächste Schritt ist, aber als er den ersten Schritt gemacht hat, als er die Leute eingeladen hat, als er mit ihnen kommuniziert hat, hat er dann den zweiten Schritt gemacht. Er ist dann zu Cornelius gegangen, dann hat er gepredigt und dann hat er die Menschen getauft. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter. Was ist dann passiert? Es ist Folgendes passiert, dass Petrus erzählt hat, was Gott gemacht hat, wie Gott geführt hat. Und als er das angefangen hat zu erzählen, in Jerusalem oder sonst wo, dann hat er auch viel Kritik geerntet. So war es. Natürlich, er war ein Apostel. Natürlich war er mit Jesus. Natürlich hat er verschiedene Erfahrungen gemacht. Aber ohne Kritik ist leider er nicht verschont geblieben. Er hat sich verteidigt. Er hat erzählt, wie Gott geführt hat, was Gott gemacht hat. Aber trotzdem hat er Kritik geerntet. Nicht alle haben ihn verstanden. Und das sagt uns auch, dass eine Veränderung, wenn sie stattfindet, sie findet nicht so einfach statt. Nicht jeder ist gleich einverstanden. Und manche üben Kritik, die anderen unterstützen. Und so sind wir in einem Prozess. Und in diesem Prozess machen wir einen Schritt nach dem anderen. Und auf einmal stellen wir fest, hinter allem steht Gott. Und er hat das Ganze geführt. Er hat das Ganze geleitet. Und wenn wir diese Realität verstanden haben, für uns verstanden haben, dann wird es uns viel, viel leichter sein. Und so stellen wir fest, als dieser wichtige Schritt gemacht worden ist in der Gemeinde, dann wurden Heiden in Antiochien getauft und dann hat Paulus Missionsreisen unternommen, hat andere Menschen getauft und letztendlich in Kapitel 15 Apostelgeschichte lesen wir von der großen Auseinandersetzung, wie alle zusammengekommen sind und wir alle diskutiert haben, vielleicht gestritten haben und auch Vorwürfe gemacht haben. Aber dann erst hat man angefangen, die Bibel zu lesen. Dann erst hat man angefangen, sich zu besinnen. Ja, was hat denn Gott gesagt, als man aufgehört hat, sich zu streiten? Und dann hat man festgestellt, Moment mal, hinter allem steht Gott. Und Gott hat es schon vorher in der Bibel vorausgesagt. Und so lesen wir das in der Bibel. Und so hat man diesen Streit, diese Veränderung auch gelöst. Also ihr merkt, liebe Gemeinde, es ist nicht einfach. Wenn Gott eine Veränderung einleitet, ist das nicht einfach. Wir merken, dass wir kritisieren, wir merken, dass wir nicht immer einverstanden sind, wir merken, dass die anderen doch vorangehen wollen und so findet eine Veränderung statt. Wenn Gott sie einleitet, dann bringt er die Veränderung auch zu Ende. Was lernen wir? Wir lernen Folgendes, dass große Entscheidungen, sie folgen nach bestimmten Ereignissen, nach bestimmten Schritten, die gemacht werden. Wir stellen fest, dass, das ist ja schon in der Bibel so festgelegt und Gott hat das vorher schon alles vorausgesagt. Und deswegen große Veränderungen werden auch nicht auf der GK im nächsten Jahr getroffen. Natürlich werden da und dort Veränderungen stattfinden, aber große Veränderungen, die werden von Gott vorbereitet, die werden von Gott geleitet, bis man dann auf einmal sagt, jetzt treffen wir eine ganz große Entscheidung. Wichtig ist, dass jeder von uns kleine Entscheidungen trifft. Wenn wir keine kleinen Entscheidungen treffen, können wir keine großen Entscheidungen treffen. Das ist wichtig für jeden Einzelnen, das ist wichtig für die ganze Gemeinde. Und hinterher, als Lukas das gemerkt hat, durch den Blick, den er bekommen hat, und den Blick schenkte ihm der Heilige Geist, dass hier etwas Besonderes passiert ist, wie Petrus zu Cornelius gegangen ist, dann hat er das aufgeschrieben. Ja, manchmal hören wir solche Stimmen, das erste Mal, dass wir das machen, das erste Mal, dass wir so eine Entscheidung treffen. Und das klingt immer so hochdramatisch, das klingt, als ob das eine Entscheidung des Jahrhunderts wäre oder eine Entscheidung des Jahrtausends sogar. Glaub mir, ich glaube daran nicht. weil eine große Entscheidung wird von Gott vorbereitet. Es werden viele Schritte gemacht. Viele Menschen nehmen teil an dem ganzen Geschehen der Veränderung. Und deswegen ist das wichtig, wenn wir diese Realität der Veränderung verstanden haben, gesehen haben, der Heilige Geist uns das erklärt hat, dann müssen wir mutig vorangehen und diese Veränderung, diese Entscheidung auch leben. Ich wünsche euch, dass ihr, wenn Veränderungen stattfinden, dass ihr gelassen bleibt, im Sinne das, was wir heute bei Jakobus gelernt haben. Ich wünsche euch, dass ihr nicht dramatisiert. Ich wünsche euch, dass ihr aufeinander hört. Ich wünsche euch, dass ihr zusammenbleibt, zusammen auf die Realität Gottes hinschaut und fragt, was hat Gott gemacht, welche Schritte hat er eingeleitet und wie viele Menschen sind beteiligt an dieser Geschichte. Dann wird Veränderung stattfinden. Eine geistliche Veränderung, vielleicht eine strukturelle Veränderung, welche auch immer. Ich wünsche euch dabei die Gelassenheit Gottes. Amen. Unser Gott, unser Vater im Himmel, in voller Demut kommen wir jetzt zu dir und danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir, Herr, dass du uns eingeladen hast und dass du zu uns heute gesprochen hast. Wir durften deine Gäste sein. Wir durften deine Gegenwart spüren. Wir durften, Herr, hören, wie du Veränderungen vorbereitest, wie du Veränderungen leitest und dass es ein ganz großer Prozess ist, der in unserem Leben stattfindet, der im Leben der Gemeinde stattfindet und manchmal merken wir das nicht und verstehen das auch nicht und vielleicht sind wir auch so in unserem Denken blockiert und können nicht den nächsten Schritt machen, aber du kommst zu uns und du leitest Schritte ein, sodass dann Veränderungen stattfinden. Und das haben wir in dieser Geschichte mit Cornelius, mit Petrus gelernt, dass du das alles eingeleitet hast und wenn du das nicht gemacht hättest, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre das Evangelium nicht den Heiden gepredigt und wir wären heute auch nicht hier. Deswegen danken wir dir dafür, Herr, dass wir glauben dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir dir nachfolgen dürfen und dass du unser großer Gott, unser Vater im Himmel bist und dass du auch weiterhin an verschiedenen Veränderungsprozessen teilnimmst, dass du das alles einleitest und das tue, Herr, in meinem persönlichen Leben, das tue im Leben dieser Gemeinde, bewahre sie, halte deine Hände über diese Gemeinde und bewahre sie in dieser Stadt. Das ist unser Gebet in deinem Namen. Amen.